Und plötzlich ist sie da, die dritte Staffel von Katerfrühstück. Meine Lieben, herzlich willkommen zur 65. Folge und dem Staffelauftakt Nummer 3 von Katerfrühstück, dem Gedankenpodcast für wilde Freigeister. Mein Name ist Kusch Wolf und ich treffe mich hier mit kreativen Menschen und KünstlerInnen, deren Geschichte mich interessiert und von denen ich denke, dass es cool ist, sie sichtbar zu machen und zu erfahren, was dahinter steckt. So ist es auch heute in dieser Folge. Mein heutiger Gast ist Paul Radatz. Paul ist in erster Linie, so sagt er von sich selbst, Künstler bzw. Maler. Das Ganze autodidaktisch, aber das wird er uns auch selbst noch erklären. Er ist sozusagen sein eigener kreativer Kopf und bereitet Kunst, so eine Art Kombi aus Graffiti-Kunst, Street-Art, auch Fashion, Stickerei. Und ich sehe an seinen Wänden, denn ich bin heute in seinem Atelier, auch wunderschöne Crazy-Bilder. Wir wollen über seine Kunst sprechen und haben dabei mehr oder weniger auch vor, offen, vielleicht sogar über Kunst oder kann das wegzuplaudern. Wir sind ebenfalls geneigt, auch darüber zu sprechen, wie das Leben so funktioniert. Über Lebensfragen plaudern wir und nicht zuletzt will ich mehr über Paul als Typen erfahren und über seine Kunst sprechen. Herzlich willkommen, Paul.
Herzlichen Dank für das Intro, für die kleine Ansage. Ja, ich freue mich, dich kennengelernt zu haben und freue mich, dass du heute hier bist und wir gemeinsam ein bisschen plauschen können.
Da freue ich mich auch. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben ein ganz kurzes Zeitfenster nur. Insofern wird das heute eine schnelle Durchreise für uns beide. Aber umso schöner. Sag mal, wir haben in etwa den ersten Advent und sitzen, oder beziehungsweise stehen wir praktisch wie bei RTL uns gegenüber. Man könnte auch sagen, praktisch Trash-TV-mäßig. Dein Atelier ist ziemlich cool und gerade auch leergefegt, aber darum geht's mir eigentlich gar nicht. Und schön aufgewärmt, das ist eigentlich so der Fakt. Da wäre meine erste Fanboy-Frage, sind dir Weihnachten, Schnee und Winter und all diese Dinge irgendwie wichtig?
Ach ja, gerade die erste Zeit, da genießt man das schon, glaube ich. Auch gerade so mit der Familie zu Hause, mit den Kittys denn auch. Aber irgendwann im Laufe der Zeit, also wenn der Winter denn auch Winter ist, dann sehnt man sich auch nach Wärme wieder. Und dann freut man sich auch irgendwie auf den Frühling. Mhm. Ja, ist immer so. Also jetzt gerade genieße ich den Moment mit dem Schnee und mit den Temperaturen, die ja auch noch nicht ganz so sehr doll im Minusbereich sind. Das lässt sich ganz gut aushalten, ja.
Mhm, genau. Und wenn wir auf Weihnachten kommen, das ist jetzt wirklich so ein Fanboy-Ding nochmal oder wie man es auch nennen kann. Sind Geschenke zu Weihnachten für dich etwas, was du gern zelebrierst oder ziehst du dich da eher so zurück aus dem ganzen Konsum-Ding?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ein Geschenkekäufer, der das alles immer nach hinten schiebt und dann auf die letzten Tage dann mal stressig wird. Ja, aber man freut sich schon, wenn man jemandem eine Freude machen kann, aber es wird dann von Jahr für Jahr auch immer mal schwierig, was Sinnvolles oder was zu finden, worüber sich derjenige denn freut.
Ich schenke halt immer Sachen, von denen ich denke, darüber würde ich mich auch freuen. Oder man hat so wirklich Schrams und Tünnef und sagt so, ah, okay, das ist der für wen dann auch immer, ja. Von hinten durch die Brust.
Die letzten Jahre bin ich jetzt schon dazu geneigt, hier auch gerade beim Kollegen, weil wir gut vernetzt sind, auch Kunst zu verschenken. Gerade wenn ich jetzt nicht weiß, Mensch, was schenke ich denn Oma oder so? Und dann denke ich mir, bevor ich jetzt irgendwas Dekoratives meistens kaufe, was sie sich dann irgendwo hinstellt, dann kaufe ich lieber ein Bild oder einen Druck, eine Kleinigkeit.
Das heißt nicht deine eigene Kunst, sondern
nee, dann wirklich, dann also jetzt die letzten Jahre habe ich dann hier von den Kollegen so gerade Drucke von unserem Kollegen hier oben, der ist ja ein Drucker und da kann man sich dann mal Drucke kaufen und dann verpacke ich die schönen Rahmen und dann verschenke ich das. Ne?
Vielleicht wäre das auch mal eine Variante, seine eigene Kunst ins Kalkül zu ziehen und ja, vielleicht im familiären Kreis zu sagen, liebe Tante, das schenke ich dir mal von Herzen, das gehört
genau,
jetzt
das wäre ja dann natürlich noch mit dem extra persönlichen Touch. Aber ich finde dann auch, weil ich ströber dann hier auch gerne bei den Kollegen, wenn mir wirklich was gefällt. Also in dem Zusammenhang freue ich mich dann auch, wenn ich ihn dann auch ein bisschen unterstützen kann halt. Ne?
Guck mal, Paul, jetzt labern wir so ein paar Sachen, die schon so schön muckelig in die Weihnachtszeit passen.
Ja.
Wir würden aber gern, also ich respektive meiner HörerInnen, mehr über dich erfahren wollen. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn du mal kurz umreißt, was alles in deine Range passt als Künstler. Eingangs hatten wir uns darüber unterhalten, dass es um Caps geht, so habe ich dich auch kennengelernt, dass du Cappies produzierst, Hoodies produzierst. Das ist dann aber schon eher so eine exponierte wirtschaftliche Situation, wo man sagt, von irgendwas darf ich ja auch leben.
Genau.
Aber du hast da ganz andere Sachen im Petto. Erzähl mal von deinem künstlerischen Schaffen.
Ja, wo fange ich an?
Wie hat alles begonnen?
Das war ganz früh, also ich bin jetzt im 36. Lebensjahr. Ich denke mal so vor 30 Jahren ging das dann alles schon los, also wirklich ganz früh. Mein Großvater war halt Künstler, Maler Und da ging es dann schon ganz früh los mit Pinsel und Farben, ob ich wollte oder nicht. Da wurde dann schon fleißig gemalt und geschnitzt und gedruckt. Genau, das hat mich von klein auf an schon geprägt. In der Schulzeit fand ich das dann nicht mehr ganz so wichtig. Aber es ist halt trotzdem beim Kreativsein geblieben in Form von Graffiti. Da ging so die Graffiti-Zeit los, die Erfahrung mit Sprühdose. Erst legal irgendwo, es gibt ja dann doch hin und wieder mal ein paar Wände, wo man das dann machen darf, was auch gut ist.
Wenn du sagst 36, dann bist du ja vielleicht sogar schon die dritte Generation von Graffiti-Sprayern. Denn es ging ja, sag mir, wann los? Früh in Amerika, in New York?
Ja, Ende der 80er.
Ja, die dürften jetzt schon auf die 60, 70 losgehen. Also bist du im Grunde die zweite Generation.
Ja, genau.
Was unterscheidet deine Art von Kunst, vielleicht wenn wir jetzt diese Wurzeln mal betrachten wollen von Graffiti, von dem, was aus der alten Schule kommt?
Also was man jetzt gerade hier an den Wänden sieht, ist ja auch so ein bisschen Pop-Art. Das ist was anderes, was ich vorher gemacht habe. Also vorher habe ich halt auf Wänden gesprüht, wo es halt wirklich auch um Buchstaben ging, was auch wichtig war, Aufbau und so. Und dann kam die Zeit nachher, der Wandel so zur Lehre, wo es dann viele meiner Kollegen und Freunde dann irgendwie losgezogen sind nach Berlin und Hamburg und ich mich halt entschlossen habe, hier zu bleiben, weil dann war wirklich so, okay, wenn wir jetzt nach Berlin gehen, dann geht's halt weiter mit unseren nächtlichen Aktivitäten und dann wollen wir das machen und dann geht's halt los so und ich bin halt hier geblieben. Damals gerade meine jetzige Freundin noch kennengelernt und so und ich habe mich halt dagegen entschlossen, so in dieser Gruppendynamik nicht dabei zu bleiben, zumindest nicht so in diesem Umfang, wie sie es denn halt gemacht haben. Ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann für Leinwand entschieden. In dem Moment habe ich mich damit zu beschäftigen, Dinge zu kreieren, die einen Wert, also Werte zu schaffen, ne? Für mich selber, aber auch was vielleicht, was auch jemand anderen gefällt. So, ne? Und da ging, da ging der Prozess im Kopf auch irgendwie erst so richtig los. So, was ist eigentlich ein Künstler? Und da wurden dann die Gespräche mit meinem Großvater dann auch irgendwie intensiver. Also ich habe mich da, glaube ich, dann wirklich intensiver angefangen, damit zu beschäftigen. Das war dann so der Moment, wo ich denn, ja, wo ich mich dafür entschieden habe wahrscheinlich.
Du hast dann begonnen mit großformatigen Bildern zu arbeiten oder auf großformatigen Wänden zu arbeiten.
Genau, also ich fand das halt immer, also ich habe dann angefangen halt ganz, ganz experimentell irgendwie, das schon Vorkenntnisse durch meinen Großvater halt und bin erstmal so rumgespachtelt, weil ich finde so erhabene Sachen, so Oberflächen finde ich halt mega spannend.
Okay.
Und habe dann immer so versucht mit Spachteltechniken so und Strukturmassen irgendwie so Wände zu kreieren, so Mauerwerk irgendwie gespachtelt auf einer Leinwand und da dann halt mit Dose wieder klassisch irgendwie rübergesprüht, so, ne? Dass es vielleicht so aussah wie ein Stück Wand rausgerissen und in die Wohnung gehangen, so, ne? So, das war so mein Gedanke damals.
Gut, auch weil es Kolorit mitbringt von der Straße.
Ja, genau, das war so mein Ding halt noch und das ist eh so verwurzelt gewesen, auch dieses Graffiti-Ding dann auf Leinwand halt, also es war halt immer noch da, aber da habe ich dann auch angefangen so anders zu denken, so, ey, was kann man denn hier noch machen und was gibt's überhaupt noch für Techniken, außer jetzt die Sprühdose und so und wie war das noch bei Opa früher und genau.
Ich würde es nochmal zusammenführen wollen, um zu erfahren, was dich jetzt gerade umtreibt, künstlerisch. Also du bist ja immer noch dabei, Bilder zu malen, zu kreieren, zu sprayen.
Ja.
Welche Techniken da jetzt auch einfließen, wollen wir darüber sprechen? Welche Techniken du verwendest?
Ja, gern. Also das war ja auch ein Wandel von dem, was ich gerade meinte, mit den Oberflächen und so, was man hier jetzt ja sieht, hier ist ja null Struktur. Ich sag mal so, da begann meine Findungsphase mit diesen anfänglichen Leinwandarbeiten so. Ne? Und dann habe ich mich da weiterentwickelt. Es war aber immer so diese Art gleiche Herangehensweise mit Strukturen und dann noch Sprühen. Naja, und dann kommt man halt oftmals in die Situation, wo man Leinwände vor sich zu liegen hat und nicht genau weiß, was man denn macht.
Das berühmte weiße Blatt.
Ja, genau. Ja, genau. Und das liegt an einem so vor. Und dann hatte ich früher in der Schule schon, das ist mir jetzt auch später erst bewusst geworden, so richtig, habe ich immer schon so Dinge kreiert, ohne einen Stift abzusetzen. Und die waren meist so kreisförmig und so. Immer so im Unterbewusstsein. Und dann habe ich so halt zu Hause gesessen. Dann sagt meine Freundin, Mensch, was ist denn? Ich so, ja, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, ne? Wir irgendwie machen am liebsten. Und dann sie, mal doch mal was mit der Linie. Mit Farbe. Ich so, hey, klar, warum nicht? Hast ja recht. Und dann habe ich innerhalb von einer Woche, so weiß ich, 30 mal 30, 8 Leinwände gemalt und nächsten Tag dann sofort Farben holen gegangen. Ich war dann sofort in so einen Tunnel und habe sofort gemerkt, ey, was ist denn hier los?
Da entwickelt sich was.
Und das vor allen Dingen, es war schon immer irgendwie da. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und was für einen Wiedererkennungswert das auch hat durch die Art Herangehensweise. das hat mich gefangen. Ne? Und ich male das jetzt, diesen Stil, quasi aus dieser einen Linie seit 3 Jahren. Ich habe auch noch nie so viel gemalt, konnte auch noch nie so viel verkaufen und habe auch noch nie so viel Feedback bekommen.
Ja.
Und das sind alles so Signale für mich, um das immer weiter voranzutreiben, weil sich das gerade ganz gut anfühlt, genau.
Und du hast dich auch entschieden, ein eigenes Atelier zu führen, in dem wir jetzt sind. Arbeitest du hier primär oder bist du auch im Skizzen entwerfen zu Hause oder irgendwo anders, wo du dich inspirieren kannst?
Genau, also jetzt gerade in den letzten halben Jahr, da haben sich auch ein paar Aufträge ergeben, die ich dann so individuell gestalte, alles aber auch in diesen Stil halt. Und da habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich Phasen habe, wo ich hier wirklich am produktivsten bin und dann aber auch wieder Phasen habe, wo ich hier nicht so viel umsetzen kann, so vom Kopf her allein schon, so, oder von der Dynamik, wo ich denn zu Hause besser aufgehoben bin. Ne? Also es ist immer unterschiedlicher. Also ich glaube, so ein bisschen der Wechsel hin und wieder von Projekt für Projekt, sage ich jetzt mal, ist immer anders.
Also ich setze nochmal ganz kurz an, um die Frage wirklich jetzt so in den Hafen zu bringen. Dafür bin ich ja da.
Absolut.
Kein Thema. Wir sehen die Bilder. Was machst du noch in deiner kreativen Hut? Ah, ja. Was passiert da noch?
Also muss man vielleicht auch so sagen, ich bin kein freischaffender Künstler, ich bin ein Unternehmer, ich bin Einzelunternehmer und dazu kam es, ich war im Angestelltenverhältnis bei einer lokalen Firma und hab mir dann so die Frage gestellt, so mit Mitte 20, ey, das is it jetzt, das soll es sein, für immer. Ja, und dann habe ich, also man sagt ja auch so, dass man mit 25 irgendwie anfängt zu realisieren und über sein Leben in Zukunft, über die Zukunft nachzudenken, und so war es halt bei mir.
Also bei mir war es mit 30, da hatte ich voll die Lebenskrise tatsächlich, aber so richtig heftig mit Umbrüchen tatsächlich, ja.
Und da kam dann irgendwie der Tag, wo ich mich gefragt habe, was kannst du überhaupt? Also mit der Schule, da hast du ja früher dann was, das war irgendwie nicht so dein Ding irgendwie, da hast du irgendwie vernachlässigt. Und was kannst du überhaupt und was hast du jetzt überhaupt noch für Möglichkeiten, ne?
Ja.
So, und dann war halt klar, ja, also ich kann malen, ich kann Dinge kreieren, ich kann ein bisschen kreativ denken, so. Mhm. Und dann habe ich mir halt gedacht, so, ja, was kann man denn da machen? Und dann war irgendwie so, ja, es gibt Märkte, es gibt Klamotten. Und dann war so, ey, ich mache irgendwas mit Klamotten.
Ah, okay. Also das ging jetzt nicht in die Richtung, was kann ich überhaupt tun als junger Künstler oder so? In der Richtung, wie kann ich mich ausdrücken? Bin ich jetzt Graffiti-Sprayer oder werde ich Maler in der digitalen Kunst? Dir ging es darum, wovon kann ich leben?
Genau.
Mit dem Hintergrund auch, vielleicht kann ich das auch ein bisschen verankern mit meiner künstlerischen Affinität.
So, das ist dann ein Prozess irgendwie so. Und der ging halt so los. Und dann war für mich klar, Klamotten. Und dann habe ich erstmal irgendwie auf Arbeit, ich habe dann Kopfhörer heimlich gehört mit irgendwelcher entspannten Musik, weil ich wollte umdrum nichts. Ich habe mir jeden Tag Gedanken gemacht, was ich machen kann. Das ging bestimmt 1 oder 2 Jahre irgendwie so, ne? Und dann habe ich mich mit Textilveredelung beschäftigt, weil ich sagte, ey, ich kann kreieren, ich kann Motive entwerfen, ich kann Logos machen, habe ich dann auch schon gemacht. Und gerade Buchstaben, so Graffiti, dieses Grafische, so, das macht mir halt auch Spaß so. Und was kann ich da machen so? Und dann habe ich überlegt, was es für Maschinen gibt, Textilveredelung, Druckerei. Und dann war ich erst beim Drucken irgendwie, da ging es dann wieder weg, weil das nur auf Masse Sinn macht. Und dann kam ich zu der Stickmaschine, ne? So, Sticken, was bestickt man? Mützen, Naja, und dann habe ich mich mit Mützen beschäftigt und dann kam ganz schnell, Mützen, weiße Mützen, die kann man bemalen. Ich bemal Mützen. Und dann habe ich erst angefangen, Mützen zu malen. So für mich erstmal, um da ein Gefühl zu bekommen, denn auch wieder ein halbes Jahr damit beschäftigt, die richtigen Farben und die ganzen Materialien dafür zu besorgen. Caps erstmal, was gibt es für Mützen? War auch damals nicht so der klassische Cap-Träger. Dann habe ich angefangen zu kreieren. Jetzt kommt mein Cousin ins Spiel, absoluter Fußballfan, Hansa Rostock.
Ist ein Begriff.
Kennt man vielleicht hin und wieder. Und der wollte eine Mütze haben. Und den habe ich dann zum Weihnachten eine Mütze geschenkt. Und dann kamen all seine ganzen Fankollegen an. Ey,
boah, so ist das, wenn man einmal beginnt, oder?
Dann ging das los. So, ja, habe ich Hansa-Mützen gemacht. Hier, zack, hier liegt mir ein bisschen Geld auf dem Tisch. Happy, ne? So.
Ja, cool.
Dann kam mein Kumpel kam an. Ey, Paul, was machst du denn da? Das kannst du doch nicht machen. Was willst du denn von mir? Ja, ey, die haben da Agenturen, die suchen Vertragslizenzstrafen, und hast du dir überhaupt schon mal Gedanken gemacht? Ich so, boah, nee, hör doch auf jetzt, ja gut. Ja, dann habe ich Hansa Rostock erstmal auf der Webseite. Bei Hansa Rostock ist es so, da ist man nicht über ein Callcenter oder so, wird man erstmal eine Schleife gestellt, da hat man direkt die Möglichkeit, die Mitarbeiter anzurufen. Die sind da
Brigitte von Hansa Rostock?
Ja, genau, die sind dann da gelistet, und dann war da direkt so dieser Typ Marketing mit einer Nummer da unter und den habe ich den angerufen. Hab den kurz meine Situation erklärt und er so, ja, kannst du ein, zwei Mal machen, aber solange du da irgendwie Geld verdienst, das ist kommerziell, das geht halt nicht. Da haben wir Lizenzen, Verträge und alles drum. Geht nicht. Aber, hört sich ja interessant an, schick mir doch mal ein Foto rüber. Hier ist meine Mail.
Bestens.
Zack, boom. Hab ihn rübergeschickt, 10 Minuten später rief er an. Ich würde dich gerne einladen. Komm doch mal ins Ostseestadion. Dann bin ich da irgendwie ein paar Wochen später hochgefahren, hab dann ein paar Mützen extra noch gemacht. Ja, und dann haben wir eine Serie gemacht, ne? Dann wurden da Unikate versteigert über irgendwie so ein Sportwetten-Auktionshaus. Mhm. Und dann habe ich 2, 3 Schals entwickelt. Das war dann auch so das erste Zeichen. Hey, Paul, da geht was.
Ja,
ne?
Na klar.
Und hatte dann auch irgendwie gleich eine Referenz irgendwie. Und Hansa hat das dann auf ihren Kanälen auch kommuniziert.
Ja, cool. Das ist ja dann praktisch
das war dann schon Selbstläufer. Das war dann schon eine ganz coole Aktion. Hat dann auch, ich war dann da prozentual an den Verkäufen beteiligt. Und das war dann irgendwie auch ganz cool.
Ja, nicht aufzuhalten. Es gab dir dann sicher auch ein gutes Standing so für die erste Zeit. Und dann auch darüber zu entscheiden, den Weg gehe ich einfach.
Genau.
Und meine eigenen Kreationen ins Leben bringen. So wie du jetzt auch nicht, also ich sehe das auf der Webseite nicht, nicht für Hansa Rostock, warum? Das Ding ist ja auch durch jetzt erstmal, ne? Kreierst, sondern du hast deine eigenen Sachen, die auf der Webseite sind. Du kannst sie auch gerne mal nennen. Oder ich, absurdartware.de, ne?
Alles ein bisschen anders geschrieben, als man es kennt. APSURT.
Wie kam es zu dem Namen?
Ich habe irgendwann einfach immer mal so über, also es war für mich, also für mich war erstmal, also dieser, nach diesem Punkt, ganz kurz muss man noch erzählen, da habe ich gemerkt nach dieser Hansa-Geschichte, ey, das muss weitergehen. Und dann ging es erst, was kann man machen? Und dann kam erst die Idee, ey, man kann auch Caps besticken. Und dann habe ich mir die Stickmaschine geholt. Ne? Und dann hatte ich die Stickmaschine, da ging auch wieder ein halbes Jahr, ehe ich da überhaupt einmal irgendwie ein gutes, halbwegs gutes Stickergebnis hinbekommen habe. Also es war auch so eine richtige Aktion, die einfach, ich habe die einfach gekauft. Ne? Ich wollte mit dem Moment eigentlich ein Auto holen. Da habe ich gedacht, ach kacke, ich fahre noch weiter Fahrrad. Ich hole mir jetzt einfach für 10.000 Euro eine Stickmaschine. 2 Tage gab es eine Einführung. Ich habe die einfach geholt aus tiefstem Bayern, irgendwo im tiefsten Winter. Und dann stand das Ding hier. Ne? Und dann hatte ich halt die Stickmaschine, habe so rumprobiert. Und, und dann kam so die Idee, ey, ich kann doch Unikate. Ich bemal die Mützen und hau da ein Logo rauf und dann ist das eine Marke. Ist ja ganz klar, so, das war so meine Vision halt so, ne? So, und dann war so, ja, wie nennst du das denn? Und dann habe ich einfach so rum, einfach so visuell so, was sieht eigentlich geil aus so halt, ne? Und was prägt sich ein? Und ich habe immer, früher, wenn wir mit Freundinnen einen Film geguckt haben, so Titanic zum Beispiel, habe ich mich immer belustigt, wie oft das Wort absurd da gefallen ist. Mhm. Absurd, absurd, ist das absurd? Und das hat sich bei mir, allein dieses Wort hat sich so unheimlich eingeprägt bei mir. Und da habe ich gesagt, so, ey, dieses Wort, das prägt sich ein, weil man das auch so oft hört und weil man das irgendwie auch nicht wieder so überall hört. Habe ich gedacht, dass man da, dass der Kopf der Leute sich da irgendwie eine Brücke baut zu der Marke irgendwie.
Mhm, total.
Dann habe ich es aber auch anders geschrieben, weil ich musste erstmal gucken, was gibt's überhaupt schon und nicht hatte da auch wieder irgendwelche Lizenzen und dann habe ich einfach so Buchstabensalat, Hauptsache es bleibt weiter so ausgesprochen irgendwie und das war dann halt so, habe ich da halt so ein bisschen rumprobiert und habe dann halt dieses Logo, was dann auf den Mützen immer wieder ist, das ist da draus entstanden und dieser Hansa-Mann, der meinte, das hat doch einen Wiedererkennungswert, man braucht ja nicht mal unbedingt sehen, was das heißt, aber wenn man das sieht, das ist ja, das hat mich dann auch wieder bestärkt, sowas zu hören und dann habe ich mir einfach dafür entschieden, ey, das ist es jetzt einfach, was soll ich hier nur weiter rumeiern, fertig.
Was denkst du, wenn du nicht Nein fühlst, bist du eher ein Typ, der in großformatigen Gedanken daherkommt, der groß denkt oder eher klein?
Aber beides, also gerade damals, also ich will nicht sagen, dass ich nicht mehr blauäugig bin in manchen Sachen, aber damals, gerade zu dieser Zeit, zu diesem Thema, war das wirklich halt auch so ein bisschen eine Blase, glaube ich. Also wo ich einfach unterschätzt habe, was da alles zugehört, ne?
Also du sprichst ja zum einen von der Anschaffung der Stickmaschine.
Genau, aber ne, also das das hatte ich ja schon, aber allein so, jetzt einfach zu sagen, ey, ich mache jetzt eine Marke, weil ich was Besonderes mache.
Ja.
Ne, und nur weil das besonders ist, weil es sowas auch noch nicht so richtig gibt auf dem Markt der Mützen irgendwie, muss das ja alles irgendwie funktionieren. Ja, aber so war es dann halt doch nicht. Also meine Idee war dann halt, den Hansa-Kanal zu nutzen auch, um da kooperativ irgendwie weiterzumachen. Und dann kam die Situation, wo die fast vorm Abstieg standen in die 4. Liga. Und dann hieß es mal, Paul, sorry, wir müssen Cut machen. Die sportlichen Leistungen, die finanziellen Mittel, alles Scheiße hier. Alles Scheiße. Und wir haben eine Ansage bekommen, alles, was irgendwie nicht im Vertrag ist, stoppen. Ne? Und da war ich halt auch mit drin. Und dann war das erstmal auf Eis so. Naja, und dann war halt mein Traum so, ja, die Marke zu etablieren, aber im Prozess, weil ich halt der kreative Typ bin, den ganzen Tag irgendwie Mützen gemalt habe, aber mich ungern damit beschäftige, irgendwie zu gucken, wo man was nach außen trägt.
Ah, okay.
Und dann auch keine finanziellen Mittel hatte, um da irgendjemanden zu beauftragen. Und dann habe ich mir gesagt, ey, Schritt für Schritt, und dann machst du mal Materia, mal eine Mütze fertig und nutzt die Hansa Connection, um denen das zu übermitteln. Und dann findet der das vielleicht geil und supportet mich und so. Und hatte ich halt für verschiedene Prominente irgendwie Mützen gemacht und habe versucht, denen die irgendwie zu geben.
Und wie hat das gegriffen bei dem einen oder anderen?
Das hat... Also Materia, seine Mütze, das ging dann ganz witzig. Also wir sind dann ja auch verhältnismäßig gut vernetzt lokal, ne? Und da gab es dann ganz viele Leute, ja, ich kenne von denen die Schwester, und unsere Kollegin vom NDR da, die meinte, ich schreibe den auch mal an, der hat sich auf allen Kanälen nie gemeldet. Und dann, ja, Mensch, was ist denn da los und so. Ja, irgendjemand habe ich mal eine Mütze gemacht, ich weiß gar nicht, wer es war. Ja, der hat dann aber auch nichts gepostet oder so und hat sich dann irgendwie bedankt mit einer Nachricht und so, ja, ganz cool. Aber ja, es war schon eine Blase. Die Stickmaschine war da und es ging natürlich nicht nur Mützen. Die Stickmaschine, ich habe dann für Firmen, habe ich halt Sachen bestickt und Logos entworfen. Deswegen, und hatte da eine Einnahme. Ne? Und bei der Stickmaschine ist es ja so, ich konnte nicht zu Hause sticken, weil die Stickmaschine unheimlich laut ist. Deswegen brauchte ich einen Raum. Und dann habe ich gleich gesagt, ey, das passt ja. Dann habe ich gleich ein Atelier.
Genau, wir sind in deinem Atelier, aber es ist eine Künstlerinnengemeinschaft. Magst du darüber mal sprechen, über die Halle 14?
Genau, also wir sind hier direkt in Neubrandenburg, ziemlich zentral, auf 1200 Quadratmeter und mit aktuell 12 Künstler und Künstlerinnen. Und genau, vor 5 Jahren war das, als Bernd Lastin das alles hier ermöglicht hatte. Wir haben hier einen super Vermieter. Das ist so eine Investorengemeinschaft, die haben das Industriegebiet, wo wir hier gerade sind, haben die damals gekauft. Und die wollten hier Kultur etablieren und haben uns hier halt das super Angebot gemacht, also super Mietpreise. Sonst wird das hier, das könnten wir jetzt hier in den großen Raum auch gar nicht stehen. Also da wirklich viel Dank auch. Das war dann so der Anfang und dann haben hier mit mal in diesem großen Gebäude 12 Künstler und Künstlerinnen gestanden und sich beschnuppert. Und mittlerweile hat sich das super etabliert, ne? Also
bildende Künstler?
Genau, bildende Künstler, Fotografen, Bildhauerei, hat sich jetzt auch schon ein bisschen getauscht im Laufe der Zeit, dass der eine mal wieder gegangen ist und wieder ein neuer kam.
Und es ist auch ein ganz lebendiges Miteinander, weil ihr habt, also so wie ich das mitbekommen habe, daher kennen wir uns ja auch, 2-3 Mal im Jahr Tag des offenen Ateliers. Und da fällt mir eine Anekdote ein, was eigentlich so der Aufhänger war, mit dir überhaupt ins Gespräch zu kommen. Dir ist es ja zum einen wichtig, klar, deine Kunst zu leben, also das, was wir hier sehen, von dem wir auch sprechen, an die Leute zu bringen, das ist das, ja, oder wie kann ich es anders sagen? Dir ist zum einen wichtig, kreativ zu sein, aber zum anderen auch, es an die Leute zu bringen. Also dein Enthusiasmus, deine Passion, die du hast, konntest du an dem Tag, als ich hier war, super an den Tag legen. Da hast du draußen ein Graffiti-Dings aufgebaut, also praktisch eine Leinwand, so einmal 1,20 oder was. 7, 8, 9, 10 Leute standen rum und du sagst so, okay, hier ist ein Karton mit Sprayflaschen, Motiv frei wählbar, fangt einfach an. Und da war das so eine Interaktion, die total spannend war. Also ich war ja auch in der Meute drin da und habe letztendlich auch mitgesprayt. Da habe ich so mitbekommen, wie wahnsinnig du brennst für die Dinge, auch vor allem nach außen zu gehen. Das war ja nicht nur PR.
Nee, genau. Also das ist mir auch wichtig, das habe ich auch selber erst erfahren, so in diesen, auch hier in diesem ganzen öffentlichen Raum, gerade wenn wir dann so Tag der offenen Türen haben und dann auch Anfragen sind, gerade auch von Schulen, Alternativunterricht, wo ich dann eigentlich einfach drauf eingelassen habe und mit Schulprojekten angefangen habe, das war so vor 2 Jahren so. Und da habe ich dann für mich selber auch gemerkt, wie sehr mir das liegt und wie sehr mir das auch Spaß macht, auch Dinge zu vermitteln so halt, ne? Und durch und dann habe ich auch selber gemerkt, wie, was für eine Kräfte man durch Kreativität, wie viel Kräfte man da freisetzen kann. Gerade bei Kindern so ist das unheimlich gut anzusehen. Und dann merkt man, wie wertvoll das ist. Und da habe ich halt richtig Bock drauf, ne? So, und da, also, und das finde ich gut, dass du das so wahrgenommen hast, so, weil ich habe das auch schon öfter gehört, dass mir das irgendwie liegt, wo ich früher gesagt hätte, ey Leute, mit Leuten, nee, das bin ich nicht, aber.
Na gut, weil man das gut verbinden kann mit dem, was man tut.
Ja, in der Richtung habe ich mich dann auch irgendwie weiterentwickelt, auch mit dieser Galerie, die wir bekommen haben in der Innenstadt, beim Förderprojekt hier in Neubrandenburg, wo wir gesagt haben, ey, wir beleben die Innenstadt nicht mit einem Bau von neuen Bänken, sondern mit einer kleinen Galerie, wo wir lokale Künstler die Bühne geben.
Ist das eine Pop-Up-Galerie oder ist die fest?
Eine Pop-Up-Galerie war jetzt diesen Sommer, 3 Monate. Wir hatten dann 12 Ausstellungen, jede Woche einen neuen Künstler, Künstlerin, die dann die Bühne bekommen hat. Und wir haben ja nicht gesagt, wir stellen aus, sondern es ist keine Galerie, sondern halt ein Begegnungsort. Dann haben wir auch so eine Malaktion da gemacht.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem illustren Graffiti-Kreis, der zum Tag des offenen Ateliers stattfand.
Ja, ja, ja.
Es waren ja auch tatsächlich Leute um die 50, um die 60 dabei, ja, die dann plötzlich so funkelnde Augen bekamen und ja, gut, ob das jetzt einen künstlerischen Wert hat oder ob es weg kann, das ist ja eigentlich die Headline unseres Gespräches heute, ist das Kunst oder kann das weg? Darum geht es auch gar nicht. Glaubst du, dass in jedem von uns oder in jeder von uns ein kreatives Potenzial steckt?
Absolut, weil das kreative Spektrum ja auch so weit ist. Mhm. Also jeder interpretiert das ja vielleicht auch anders, ne? Warum soll jetzt einer, der den ganzen Tag am Zocken ist und da besonders drin gut ist, warum soll das nicht auch kreativ sein? Oder also ich weiß nicht, man kann das ja irgendwie ganz vielfältig interpretieren auch, aber ich glaube, jeder hat irgendwie was, worin er kreativ ist oder sein kann. Ne?
In der heutigen Zeit ist es so, dass wir so verschiedenen Dingen nachjagen, sowohl dem, dass wir überleben, als auch vielleicht Konsumgütern oder was auch immer, vielleicht, dass wir geliebt werden oder geliebt werden wollen. Wir jagen einfach irgendetwas hinterher, so wie Gefühlen oder dem Konsum. Und da bleibt ja einiges auf der Strecke, so auch zum Beispiel das Thema zu träumen, was wir im künstlerischen Bereich uns ja einfach immer wieder erlauben. Mhm. Wir ziehen los im Inneren und im Äußeren träumen wir und bringen das entweder in deinem Umfeld auf die Leinwand, wohin auch immer oder auf Wände. Woran glaubst du, liegt es, dass Kreativität so wenig gelebt wird?
Ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Punkt, wie du gerade schon meintest, dieses Träumen halt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man eine Vorstellung hat, wie es gern sein könnte. So, oder was man gern machen würde. Also ich weiß noch, also wirklich, ich habe zu Hause damals, ich bei meinen Eltern gewohnt habe, wo gerade dann noch Lehre war und dann auch eh immer nachts unterwegs und Blödsinn gemacht und so, ne? Und mein Vater dann immer, was soll aus dir nur werden und so. Und dann habe ich halt gesagt, hä, naja, ich werde irgendwie Künstler oder so, ich werde so wie Opa, ne? Und hör auf zu träumen, du Träumer, du träumst. Und er hat das dann auch so schön laut in der Nachbarschaft, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so kommuniziert, immer so mit so einem kleinen Lächeln auf den Lippen, oh, Paul, der träumt schon wieder, ne? So, und dann waren hier jetzt irgendwie eine Ausstellung und alle happy und dann wurden da Bilder verkauft. Und dann kam mein Vater immer an, oh, ich bin stolz auf dich. Ich gesagt, weißt du, was ein Ansporn war? Dass du früher immer gesagt hast, ich soll aufhören zu träumen. Das hat mich bestärkt, immer noch mehr zu träumen. Ne?
Jetzt erst
so
recht.
Damals in dem Moment so. Ne? Und das ist irgendwie so ein Moment, also ich glaube, Träumen ist das Allerwichtigste. Ne? Eine Vision zu haben, irgendwie irgendwo hinzuwollen, das ist ganz doll wichtig, glaube ich. Auch gerade für junge Leute so. Weil man lebt ja auch nur einmal. Man muss irgendwie, wenn man eine Chance irgendwie riecht oder wenn man irgendwie einen Gedanken hat, dann warum soll man sich da selber ausbremsen? Also immer weiter groß träumen am besten.
Gibt es etwas, wovon du lange schon träumst und ja, dich vielleicht bisher nicht getraut hast, das zu leben, das einfach zu machen?
Oder fällt mir jetzt so direkt gar nichts ein. Also ich bin im Moment, bin ich halt sehr glücklich, wie das aktuell so abläuft, weil es ja auch gerade die letzten Jahre auch alles so nur richtig unsicheren Zeiten waren. Und ich habe oftmals das Gefühl, dass das irgendwie nicht Schicksal ist, aber dass dieses Träumen halt, dass man im Unterbewusstsein das halt auch wahrnimmt. Ich weiß, wie ich damals nach der Arbeit meiner Ausbildung in die Stadt gefahren bin und einfach eine Radtour gemacht habe und hier durchs Gelände gefahren bin und gesagt habe, da war dann der Gedanke schon mit der Stickmaschine und so, und wo ich mir gedacht habe, ey, hier wäre es doch geil, da hinten ist der See, hier wäre es doch richtig geil, wenn man hier mal irgendwann eine kleine, einen Raum hätte, wo man sich auch entfalten kann.
Eines so, Tages werde ich
dann,
hier sein.
Genau, also es wäre schön, das also nicht mal so, ey, das werde ich schaffen, es wäre so, wie geil wäre das, ne? Aber so ganz weit weg noch und jetzt irgendwie 6, 7 Jahre später stehen wir hier drin, ne? So, hier war vorher so ein Weinladen drin, wo das hätte ich mir niemals vorstellen können, ey, Paul, du stehst hier, irgendwann ist das dein Laden. Ich gedacht habe, das geht doch gar nicht. Aber so, das passiert dann halt auch einfach so, ohne dass man das jetzt direkt selber realisiert, im Nachhinein halt erst dann oft. Also, ja, Dinge passieren halt einfach. Man muss halt einfach erstmal irgendwie ein kleines Ziel haben oder irgendwie einen Gedanken haben, irgendwie, glaube ich, ganz oft, ne?
Sehr wichtig. Was glaubst du, gehört noch dazu? Also, weißt du, wenn man losgeht, so wie du fährst mit dem Fahrrad rum, siehst eine Location, was denkst du oder weißt du sogar, gehört noch dazu, an einem Gedanken, an einem Traum, sich so fest zu beißen, vielleicht sogar auch so fest zu hängen? Weil, weißt du, viele, die in die Jahre kommen, haben vielleicht Träume und sagen so, ja, so, sie stehen vielleicht sogar am Ende ihres Lebens. Und sagen, ach, hätte ich mal.
Genau.
Was glaubst du, gehört dazu?
Also was halt wichtig ist, ist halt der Mut oder der Drang, das halt irgendwie umzusetzen. Irgendwie Schritt für Schritt oder jetzt schnell, je nachdem, was für Möglichkeiten da auch offen stehen. Und was auch wichtig ist, sind so Also ist die Kommunikation, Kritik ist auch ganz doll wichtig, obwohl Kritik ja auch immer so ein Wunderpunkt sein kann, aber Kritik ist halt richtig doll wichtig und mit das Wertvollste, was es gibt, glaube ich. Und so halt Gespräche auch, genau wie Kritik, sich halt irgendwie aufbauen zu lassen von irgendjemandem, der das Besondere, denen das was besonders gefällt, so. Also die ganze Kommunikation, und es ist auch wichtig als Künstler, glaube ich, auch präsent zu sein halt, ne? Also man muss irgendwie auch...
Sich zu trauen, nach
außen zu gehen. Also ich glaube, Kunst besteht nicht nur daraus, was man sieht, sondern auch, was hinter dem Bild steht, was für eine Persönlichkeit, was für ein Mensch. Und ich glaube, diese beiden Faktoren, einmal die Kunst und der Künstler, und wenn das irgendwie geil ist, denn wenn das zusammenpasst, dann ist das halt schon die halbe Miete so, ne? Es bringt ja irgendwie nichts, also es gibt ja Kunst, die man durchaus, gerade wenn es darum geht, ey, wir wollen Kunst zugänglich machen und wollen auch den Leuten die Möglichkeit geben, sich damit auseinanderzusetzen, dann gibt es ja auch gerade in der Malerei, wo es nicht ganz eindeutig ist, was man da überhaupt sieht, dann sieht man da irgendwas, dann sieht man da im Zweifel noch einen Preis unter und dann denken, stehen alle nur mit groß aufgerissenen Augen da und denken, Alter, wo bin ich denn hiermit mal gelandet? So.
Alle sagen, das ist Kunst, aber...
Ja, und dann ist es halt, ja, in den Fällen, ist es in meinen Augen halt unheimlich wichtig, dass man als Künstler daneben steht und nicht das erklärt oder rechtfertigt, sondern dass man einfach sagt, das ist so und so und das halt erklärt. Mhm. Und das glaube ich, also weiß ich, können halt auch nicht sehr viele oder können nicht viele. Ich habe da 2, 3 Beispiele, die, wo man denkt, ey, Mann, du musst doch mal was erklären, guck doch mal hin.
Meine Lieben, wir machen eine kleine Pause. In der Zeit möchte ich euch meinen Supporter vorstellen. Wenn du Lust auf mehr Offenheit hast, Vertrauen und Tiefe in deine Gespräche bringen möchtest, dann greif zu dem Mandu, dem Deep Talk Kartenspiel. Das bringt Gespräche mit ein paar simplen Spielregeln total in den Gang. Freut euch über inspirierende Fragen, die Nähe schaffen, Fantasie anregen und unser Gegenüber besser kennenlernen lassen. Und das Schöne ist, das Auge spielt mit. In jedem Bild der Karten, die handgezeichnet sind, steckt immer eine Geschichte, die erst mit eurer Fantasie vollendet wird. Ich habe sie immer gern dabei, wenn ich Freunde treffe oder mit meiner Family bin. Erstaunlich, wie schnell Gespräche Tiefe bekommen und wenn du Fragen stellst wie, was gibt dir ein Gefühl von zu Hause? 50 Fragen, die sich gut in Gespräche integrieren lassen. Also, let's do it. Die Deep Talk Karten von Demandu sind perfekt für ein unaufdringliches Weihnachtsgeschenk. Mit dem Code KARTE10, groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr noch bis zum 28. Februar 2024 einen Rabatt von 10%. Danke an meinen Supporter, Demandu, und jetzt wieder zurück in die Folge mit meinem Gast Paul Radatz. Paul, ich würde gerne noch mal kurz zurück auf deine Geschichte ganz früher zurückkommen. Ganz früher heißt, als du begonnen hast, Hip-Hop zu hören, vielleicht auch Hip-Hop zu machen und mit den ersten Graffiti-Dingen in Kontakt zu kommen. Da kannst du jetzt ehrlich sein oder einfach auch nur nett. Das gibt's ja beides.
Ja, ich versuche das so ein bisschen zu kombinieren.
Gibt's ja beides im sozialen Miteinander. Die Graffiti-Kunst, so wissen wir das auch, aus Amiland, New York kommt, soweit. Kannst du mir noch mal einen Support geben, ob ich, so wie ich das im Kopf habe, ist es der New Yorker Raum?
Ja, ich glaube New York.
Findet ja oder fand vor allem auch im Untergrund statt. Und nicht selten nutzte man dafür auch freie Flächen, also illegal sozusagen, im öffentlichen Raum oder an Straßenbahnwagen oder Brückenbögen und sowas. Was ist denn, wenn du antworten kannst, die illegalste Sache, die du je in diesem Kontext gemacht hast? Schieben? Frage schieben?
Ich muss gerade überlegen, da gibt es so 2, 3 Sachen vielleicht. Ja, wir wohnen mal irgendwie am helllichten Tage. Also es war irgendwie am unserem ländlichen Raum, irgendwo über die Dörfer. Und in so einer Bundesstraße war so eine alte Kaserne. Und da hatten wir dann, mussten wir über so einen großen Zaun rüber. Und dann war da halt eine alte Kaserne. Und da haben wir auf dem Innenhof, haben wir da dann immer gesprüht tagsüber. Und das haben wir dann halt öfter gemacht, weil es halt auch locker war und der sollte dann halt auch abgerissen werden. Also war von unserer Seite ja auch alles entspannt irgendwie. Und dann haben wir uns da halt immer am Wochenende schöne Nachmittage gemacht. Naja, und dann waren nachher noch andere Freunde da und dann war da auch so eine Dynamik auf dem Hof, was auch ein bisschen dumm war. Dann sind die halt Döner holen gegangen zwischendurch und so. Ne? Und dann kam irgendein Spaziergänger vorbei und der hat uns dann gesehen. Naja, und dann hat es nicht lange gedauert und ich war immer so ein bisschen schizophren, haben die anderen gesagt. Ne? Ich habe dann immer Sachen gehört, irgendwie wollte dann immer besonders überall gucken und vorsichtig sein. Ne? Und dann war es wieder soweit, eine Tür klacken gehört. Vorher auch schon so ein bisschen mal geguckt, so, ne? Die anderen schon wieder mit der Augen gedreht und dann mit mal Tür klacken gehört. Ich so, ja, was ist da denn los? um die Ecke geguckt und dann weiß ich noch so, der erste Gedanke, hä, grüner Typ, Gärtner? Nee, kein Gärtner, okay. Ey Leute, wir müssen abhauen. Hatten da, weiß ich, zwei so eine Reisetaschen voller Dosen mit, die dann einfach erstmal so weg. Okay, dann erstmal los, dann über einen großen Stacheldrahtzaun rüber und dann haben wir da gelegen. Ja, und dann kam, vor uns war ein Feld und auf dem Feld war so eine Hecke. Naja, und dann kam von beiden Seiten Zixer. So, und dann, ey, was machen wir jetzt? Wenn wir liegen bleiben, dann sind wir auf jeden Fall dran. Okay, Attacke. Und dann über dem Feld rüber, ne? Weil wir dachten, ey, da fährt die Polizei eh nicht rüber über diesen Hopper, über den Stolperfelder.
Die standen aber schon da.
Ja, kannst vergessen, die sind uns dann voll hinterher, ne? Und ich dann voll Gas gegeben und die anderen ein bisschen hinter mir. Die anderen beiden haben sie abgefangen.
Aber sag mal, ist doch kein Krimi. Das ist doch im Grunde nicht mal eine Jugendsünde, oder?
Ja, also, weiß ich nicht. Also es war jetzt ziemlich entspannt, weil wir dachten, da ist eh Abriss und...
Was war dann die Konsequenz aus allem?
Also das war dann auch noch witzig. Die anderen wurden dann mitgenommen und mussten eine Aussage machen und ich habe da im Busch gelegen. Mich haben die halt nicht erwischt. Die anderen haben mich dann auch nicht verpetzt. Die haben gesagt, ey, wir haben uns da getroffen. Wir kannten den nicht, ne? Haben halt das gleiche Hobby irgendwie. Ja, dann waren wir halt auch nicht fertig, man konnte auch nichts erkennen, irgendwie haben auch irgendwas Freies, wir haben irgendwas gemalt halt irgendwie, also nicht, was man uns irgendwie nachsagen kann, ja. Aber es war halt auch noch nicht fertig und die Polizei hat dann die Skizzen gesucht und wir haben immer nie Skizzen mitgenommen, ne, weil es, wir haben immer gesagt, ey, so ist doch halt viel geiler irgendwie, ne. Ja, dann haben die so gesagt, ey, das sieht ja richtig gut aus, waren gerade so mit den Fillen fertig, es war alles so ein bisschen bunt so und wir haben uns da auch Mühe gegeben, weil es entspannt war so, ne. Ja, nö, da kam halt nichts raus. Wir sollten dann, also da kam dann gar nichts raus, weil das war dann wirklich Abrissmasse und dann konnten die uns da auch nichts anhängen so richtig. Wir haben dann Arbeitsstunden bekommen, glaube ich, oder die anderen haben Arbeitsstunden bekommen und Geld mussten die an den Besitzer bezahlen, aber es war jetzt irgendwie, ich glaube, das waren 800 Euro und die haben wir dann zusammen alle bezahlt.
Nicht an die große Glocke gehängt, aber
nee, genau.
So. Letztendlich darf das ja so das Ziel sein, wenn man das jetzt wahrscheinlich künstlerisch mitnimmt, aus dem Teenageralter raus, dass die Stadt auch gern mal Flächen zur Verfügung stellen darf.
Absolut.
Ist das in Neubrandenburg auch
ja,
so?
Ja, also da weiß ich, da sind hier in Neubrandenburg gerade so die Streetworker und so, die sind da auch schon dran, aber ja, die Stadt, bis vor kurzem hat sich das immer noch so angehört, Null-Toleranz-Politik und ich finde halt Kunst, Graffiti ist halt nicht nur Vandalismus und Sachbeschädigung, sondern Graffiti ist halt auch Kunst. Ne, und für Kunst muss es halt irgendwie auch eine Spielweise geben. Gerade, also so hab's ich es damals auch erlebt, ey, ich will das mal ausprobieren. Mhm. Ich musste, weil ich nicht die Möglichkeit hatte oder nicht wusste, wo ich das machen darf, war ich dazu gezwungen, das irgendwo anders zu machen halt, wo es halt irgendwie irgendwas zerstört, irgendwie vielleicht sogar, ne? Ja, also finde ich schon, da muss man ganz viel Platz schaffen für solche Momente, um die jungen Leute da wirklich die Möglichkeit zu geben, das mal auszuprobieren, ne?
Gut, es war illegal, aber das Ding ist abgegessen. Du kannst dir da selbst nicht das Bein stellen. Danke für die Geschichte auf jeden Fall. Da wird nichts mehr kommen, oder?
Also ich bin immer gut bei weggekommen, worüber ich jetzt auch sehr glücklich bin, weil, wie gesagt, ich jetzt ja ganz viel Projekte mit Kindern mache und gerade im Schulbereich da auch Führungszeugnisse wichtig sind. Und ich habe glücklicherweise eine reine weiße Weste. Wäre das damals, also hätte ich damals nicht so viel Glück gehabt, wäre es halt nicht so. Und ich könnte wahrscheinlich viele dieser Projekte gar nicht realisieren. Das heißt, es ist für mich heute, also manchmal denke ich mir schon, das wäre auch mal wieder geil, dann ist eine geile Wand irgendwie, Mensch, ne? Aber ja, das wird, glaube ich, erstmal nicht mehr passieren. So.
Paul, du sagtest, dass dich dein Opa damals sehr inspiriert hat. Vielleicht ist er auch jetzt noch bei dir und mit dir. Mhm. Er hat dich aktiv dazu gebracht, dich mit dem Malen und der Graffiti-Kunst im weitesten Sinne auseinanderzusetzen und vor allem hat er dich gepusht.
Genau.
Weiß nicht, auch die Schule an sich, ja, war ein großer Indikator, kann man vielleicht auch so sagen. Erzähl mal davon, vielleicht als erstes, wie wichtig war denn dein Opa für dich?
Ja, also jetzt auch jetzt erst im Nachhinein so als Jugendlicher hat man das ja dann so gar nicht wahrgenommen, aber jetzt im Nachhinein war das für mich halt, glaube ich, schon prägend, so allein dann zu sehen, wie das bei meinem Opa in seinem Atelier aussieht, allein das so wahrzunehmen. Ich glaube, das ist jetzt bei meinen Kindern halt auch so, die kriegen das ja alles mit, wie das hier so ist und ihre Schulkameraden, die werden wahrscheinlich sagen, ey, was ist mit deinem Papa los? Ja, geht ja gar nicht arbeiten oder so, ja, ne?
Ist ein cooler Typ, der malt halt Bilder, die ich auch nicht verstehe.
So und doch, ich glaube, das war schon sehr prägend. Auch so die ganzen Anekdoten und Gespräche und wo er denn war und was er gemacht hat und was er da auch an Geld verdient hat, denn so, ne, das war dann immer ziemlich transparent und er wollte mir dann auch mal irgendwie was beweisen oder zeigen. Aber, oder wollte mich da überall mit reinnehmen, sagen wir mal so, als kleines Kind. Ja, das war schon sehr
wichtig. Ist der Opa noch an deiner Seite?
Der Opa ist jetzt vier Jahre nicht mehr da. Die letzten Jahre halt auch nicht mehr sehr aktiv. Aber gerade so.
Gibt es jetzt aktuell in der Zeit Leute, die in deinem Kreis sind, die dich künstlerisch unterstützen, ich sag mal neben der Familie?
Das wichtigste Werkzeug ist, glaube ich, meine Freundin, so die mir da immer den Rücken frei hält und mir die Freiheit auch lässt, wenn ich jetzt mal sage, ich gehe abends nochmal ins Atelier, weil ich da noch was machen muss. Und ansonsten halt auch, so die Familie sowieso, aber halt hier auch diese...
So Buddies,
diese Gemeinschaft hier halt auch hier. Ja. Ich teile mir das Atelier auch mit zwei Fotografenkollegen. Die sind aber weltweit nur unterwegs. Die sind so im Kitesport, Windsurfsport unterwegs und sind da Profis.
Kannst du gut mit umgehen. Ist mehr Platz und Zeit für dich.
Genau, die sind halt nur ganz selten hier. Und
wow, wie nice.
So, und super. Die sind halt so medientechnisch und kameratechnisch sind die halt so super, so bewegte Bilder auch. Da sind die halt super tough unterwegs und geht alles ganz schnell und ganz smart. Und immer wenn sie dann mal hier sind, dann... Paul, sag mir, was wir machen können, lass Videos machen, lass irgendwas geil hier mal, wir nehmen das auf, geht nur nach vorne oder auch so mit Ansätzen, so Gedankenspiele, irgendwie jetzt, was auch den Raum betrifft hier. Ich habe das jetzt ja getrennt, Stickerei in einen Raum, Malerei in den großen Raum hier, weil es sonst auch immer so ein Thema war, das vermischt und ist alles schwierig denn so. Und so ist ein klares Bild.
Für dich auch und auch nach außen.
Genau, also für mich erstmal, ich fühle mich hier wohl, weil sonst war immer, ach ja, kommt mal rein, oh Gott, ich habe gar nicht aufgeräumt irgendwie, und jetzt kann ich gerade sagen, also gerade mal sagen irgendwie, kommt rein, setzt euch hin, gebt einen Kaffee, guckt euch meine Bilder an und wenn ihr was zum Sticken haben wollt, dann gehen wir mal rüber ins Chaos.
Du hast so schön von den ersten Schritten erzählt und von der Idee, ich will da auch versuchen von zu leben und bist dann eingestiegen in die Stickerei hast jetzt eine Webseite, auf der du Hoodies, Caps und derlei Dinge anbietest, verkaufst mit deinen eigenen Entwürfen auch. Ne? Mhm. Wie wichtig ist denn dir dabei, wenn du an Textilien denkst, Nachhaltigkeit?
Also Nachhaltigkeit ist super wichtig. Also jetzt gerade, weil man sich mit der Sache denn ja auch so ein bisschen beschäftigt hat und man...
Weißt du, ich frag aus dem Grunde, weil Cappies kann man einfach wirklich entwerfen, kann man einfach auch da haben. Mhm. Vielleicht auch natürlich jeder mit seiner eigenen Note, ganz sicher. Aber was wäre dann so der notwendige Aspekt zu sagen, also wenn ich damit schon rausgehe, ich lasse halt nicht in wo auch immer, ich muss ja nicht gleich nach Indien gehen oder ich kaufe meine Shirts halt nicht oder meine Hoodies nicht bei H&M oder was auch immer. Und ich gucke, dass es wirklich auch einen Nährboden hat, dem gegenüber ich nach außen gerade stehen kann.
Genau, also es ist wichtig, aber es ist auch immer schwierig, denn das muss alles irgendwie auch im Verhältnis stehen. Und es gibt jetzt gerade ein paar Anbieter auch, die dann wirklich, wo man auch sagt, die Nachhaltigkeit und das Ökonomische, der ganze Prozess, wo das dann auch wirklich nachvollziehbar ist, dass es Ökotex 100 plus ist, also wirklich sauber. Da gibt es dann Firmen, die da, wo man das nachvollziehen kann, aber das kann man dann irgendwie halt auch nicht, das muss man dann halt den Kunden auch verkaufen können. So, und gerade bei so individuellen Sachen dann halt auch, wo der Kunde dann halt einfach sagt, wenn ich hier irgendwo 30 Euro sparen kann, ist mir total kackegal. Ne? So. Und dann ist mir jetzt irgendwie auch bewusst geworden, wie viel da auch geschummelt wird halt. Ne? Also es gibt Firmen in Deutschland, die sagen, wir produzieren hier und bauen sich da eine riesen Fassade auf.
Genau.
Und am Ende ist es halt gar nicht so und das ist halt irgendwie ein bisschen gruselig. Ne?
Ja.
Und also was halt jetzt gerade, was die Stickerei aktuell betrifft, da bin ich eher dabei, für Firmen oder Brands halt Dinge abzuarbeiten, abzusticken oder auch mal ein Logo zu entwerfen.
Okay, da bist du so direkt in der Dienstleistung. Also wenn jetzt ein Sportverein kommt.
Genau, da bin ich dann in der Dienstleistung und dann sage ich halt immer, bringt mir die Klamotten mit. So. Und da merke ich halt selber auch, wie wertvoll denen das so vom Grundprinzipiellen her eigentlich ist, aber wie schnell Abstriche gemacht werden beim Preis. So, ne? Also wie das dann alles bröselt mit mal, ne? Wie schnell. Ich finde es halt immer spannend, so Dinge zu sehen oder mitzubekommen, in jederlei Hinsicht, wie die Menschen halt so ticken und wie das so läuft.
Du bist sensibilisiert, aber es gibt halt ein paar Eckpunkte, die dich nicht glücklich machen darüber, dass du es nicht nachvollziehen kannst. Wo kommt der Krempel her? Wo wird es wirklich produziert?
Also es gibt jetzt zum Beispiel verschiedene textile Träger, die waren vorher, da stand vorher halt nichts irgendwie drauf, außer die Angaben der Inhaltsstoffe. Und jetzt ist das gleiche T-Shirt, wo überall dieser Ökotex-Aufkleber drauf ist. Das ist irgendwie auch ein bisschen Marketing, glaube ich, ne, immer. Weiß ich nicht. Und alles, Also ich bin da so ein bisschen misstrauisch. Aber ja, es gibt da Anbieter, wo man richtig gute Sachen ziehen kann, denen man das auch vertrauen kann. Aber muss man halt immer gucken, dass man das dann irgendwie auch so verkauft bekommt.
Und mit dem, was du jetzt machst, so wie du arbeitest, künstlerisch als auch wirtschaftlich, bist du, so kommt es mir jedenfalls vor, ganz gut bei dir selbst angekommen.
Ja.
Zu dem Weg, was das betrifft, gibt es sicher Ups und Downs Man sagt ja, so, da gibt es Stolpersteine, aber eben auch solche Peaks wie Dynamo Dresden, das Ding, was sich wirklich gepusht hat.
Hansa Rostock.
Ich komme gerade aus Dresden, deshalb vielleicht.
Wow. Ja, auch ein cooler Club, auch gut.
Ich bin wirklich 4 Stunden unterwegs gewesen, deswegen, sorry dafür.
Ist ganz gut, alles gut.
Guck mal, Up and Downs gehören ja zu unserem Leben total dazu. In welchen Färbungen und Lebensphasen ja auch meinetwegen immer, wie zum Beispiel auch Dynamo Dresden oder Hansa Rostock, man weiß es nicht. Dann gibt es das Familiäre und wir haben auch unsere Arbeitssituation vielleicht mal hin und wieder zu wuppen. Mhm. Was war für dich denn so die größte Herausforderung oder eine der größten Herausforderungen in deinem Leben bisher?
Also bisher ist dieser ganze Prozess hier, glaube ich, die größte Herausforderung, weil ich ja auch wirklich in allen Richtungen Autodidakt bin, sag ich mal jetzt irgendwie. Auch dieses Unternehmerische. Ich war dann damals beim Unternehmer-Coaching eine Woche und wurde dann da gecoacht. Ob das Sinn gemacht hat, weiß ich auch nicht so richtig. Aber so dieser ganze Prozess halt und dann auch, ja gut, jetzt muss ich hier Rechnung stellen. Also dieses Unternehmerische, dieses Ganze auch, das ist,
da reinzuwachsen.
Ja, das ist halt alles so eine Riesenschlange und ich glaube, da gab's halt immer wieder Momente, wo man sagte, oh Gott, oh, jetzt habe ich hier wieder einen Brief bekommen, was ist das denn schon wieder?
Alles klar, und spätestens, wenn das also, Finanzamt klingelt.
Genau, dann jetzt das Finanzamt dann irgendwann, wo man denkt, ach, jetzt hast du ja mal, cool, jetzt konntest du hier ein paar Bilder verkaufen und hast da noch einen Auftrag und oh, jetzt hast du gerade mal was auf der Kante, dann kam dann, also wie es manchmal so ist, 2 Wochen später Brief, irgendeine Nachzahlung in den letzten 2 Jahren oder.
Liebes Finanzamt, wir sind brave deutsche Bürger und geben pünktlich unsere Steuer ab.
Ja, ja. Es gab ganz viele Momente, wo dann einfach die Grätsche so links und rechts immer mal wieder reinkam, wo man denkt, oh, aber dann gibt's halt auch andere Momente, wo man gerade denkt so, oh, also schlimmer kann's ja irgendwie gar nicht werden und wo dann mal irgendwie einer kommt und sagt, ey, komm, ich finde das so geil, was du machst und ey, ich habe hier ein Unternehmen und genau. Mach mir doch mal hier so ein Bild fertig, 2x2 Meter und wo du denkst, oh, wo kommt er denn mit mal her, ist das Leben geil, ne, also ja, das, dieser ganze Prozess so und ich habe ja vorhin schon gesagt, gerade ist der, habe ich einen guten Moment, glaube ich, so das letzte halbe Jahr. Aber ich bin, glaube ich, auch so ein Pessimist, so von der Grundeinstellung her, so, ne? Und ja.
So wie du vorhin gesagt hast, also, auf dem Graffiti-Platz, den ihr schwarz bemalt habt, also illegal, da hattest du immer eine Antenne, die irgendwie könnte ja sowas.
Ja,
irgendwas
genau.
Ist ja immer, so die Nummer.
Genau, so ist, ich habe immer irgendwie, alles ist fröhlich, ich dann irgendwie so, mein Kommentar ist dann immer, hä, Paul, was willst du denn schon wieder? So, ne? Naja, und ja, also gerade ist der Moment, wo ich denke, ey, wenn es so weitergeht, wäre es halt richtig geil.
Ja.
Aber ich weiß auch, dass alles morgen wieder anders sein kann und ich irgendwo wieder mit mal auf dem Hof stehe und irgendwie einen Job mache.
Ja, ja.
Also ist nichts ausgeschlossen. Ne? Und ich bin da auch total offen. Ich genieße das gerade und bin glücklich darüber, wie es ist. Aber es ist auch voll okay, wenn ich jetzt dann mit mal irgendwo bei der Post mal 3-4 Monate Pakete ausfahre oder so. Ne? Ich werde nicht glücklich in dem Moment, aber es ist
du
halt auch ein Teil des Weges wahrscheinlich. Ne? Da bin ich halt relativ entspannt.
Das bedeutet und auch, das wäre so tatsächlich sogar meine nächste Frage, dass du in dem, wie du dein Business und deine kreative Arbeit aufgebaut hast, sicher wie alle im Leben auch Veränderungsprozessen unterlegen bist. Das heißt, vielleicht von den Träumen, die man dann doch hatte, wir hatten darüber schon gesprochen, realisieren sich vielleicht 3, 4 statt 5 oder 6. Wie gehst du denn in diesem Prozess mit Veränderungen um? Also wir haben darüber gesprochen, dass du mit Graffiti begonnen hast, dass du jetzt bildende Kunst machst, ziemlich schräge, schrille Bilder, die wirklich von der Wand viel erzählen. Und ich sehe jetzt nicht richtig, weil ich gerade eine dichte Brille aufhabe, tatsächlich die Konturen, aber es sind sehr wilde Bilder, sie erzählen sehr viel. Du machst auch andere Sachen, aber vielleicht auch Dinge, die nicht passiert sind. Wie gehst du mit Veränderungen um? Im Künstlerischen und auch im Wirtschaftlichen, das hast du ja schon gesagt, das macht dir nichts, mal auch Briefe auszutragen.
Also durch dieses, auch wenn ich sage, viele hier im Haus, so ja, ich bin Künstler und ich will einen Künstler sehen, wenn ich sage, da sage ich, nee, ich bin kein Künstler, ich bin Unternehmer und bin Kreativwirtschaftler oder sowas.
Okay.
Ich versuche irgendwie, mich über Wasser zu halten. Ich bin auch bereit, irgendwie beim Kollegen, der auch selbstständig ist, der auf dem Bau irgendwie arbeitet und der sagt, ey Paul, kann ich dich als Suppi mitnehmen? Ich so, ja, logisch. Bin ich auch bereit, da zu machen. Sobald ich weiß, ey, ich kann jetzt hier 2 Wochen arbeiten und verdiene da Geld, ich kann mir nächste Woche Zeit nehmen, um meine nächste Ausstellung weiter vorzubereiten.
Total,
halt so,
total.
Ne? Oder wenn ich hier weiß, okay, nächste Woche muss ich hier 1000 Beanies besticken, den spanne ich die die Mütze halt ein, dann weiß ich, die läuft da 5 Minuten. In den 5 Minuten stehe ich hier und mal denn. Mhm. Ja, auch so mit den Kinderprojekten, mit den Projekten mit Menschen, wo ich damals immer gesagt habe, oh Gott, sowas könnte ich glaube ich nicht irgendwie. Ne? Und wo ich jetzt merke, ey Leute, das ist ja irgendwie gar nicht so schlimm und das ist ja irgendwie ganz geil, dann die leuchtenden Augen dann zu gucken. Und ich glaube, was so das, also malerisch gesehen, war alles, also für mich vom Gefühl her, jetzt aktuell auch, war alles bisher Findungsphase, glaube ich. Mit zwischendurch mal Höhen und Tiefen.
Ja.
Diese neue Malerei, diese bunten Sachen, die aus einer Linie sind. Ich glaube, da habe ich meinen Stil gefunden. Ne? Und ich glaube, jetzt erstmal in den nächsten Jahren zumindest, wird es malereitechnisch gesehen nicht mehr viel Veränderung geben. Also ich werde diesen Stil werde ich weiter vorantreiben, um genau diesen Moment beizubehalten.
Kann sich das auch gern offen halten, es sei denn, es kommen Einflüsse von außen, die irgendwie doch lebensverändernd sind oder Ideen also, verändern.
Klar, also da bin ich auch offen, aber so jetzt von meinem aktuellen Gefühl her, sehe ich mich erstmal hier reichlich an Bildern produzieren in der Art halt. Genau.
Ich habe so eine Headline für das letzte Thema, was ich so aufmachen möchte für unsere Folge. Ist Kunst nicht die Seele der Menschheit? Ja, wir wissen, dass die digitalen Technologien ja auch Einzug halten. AI, KI sind mittlerweile Bestandteil. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt auch in deiner Kunst. Wie siehst du das? Siehst du das eher als bedrohlich oder könnte das auch sein? Also wenn ich jetzt daran denke, dass es manipulative Eingriffe gibt in die Kunst, kann man werten oder man kann es auch einfach akzeptieren, dass es cool ist, etwas zu untermauern mit KI oder mit AI. Findest du, dass es eher zerstörend auf den künstlerischen Prozess oder auf die Kunst heutzutage überhaupt hat? Ob es eher zerstörerisch wirkt oder ist es so ein, ja, vielleicht sogar eine Idee, Kreativität noch mitzutragen? Also noch mal einen Peak aufzusetzen in der Form, weißt du, ohne diese AI-Sachen könnte ich das gar nicht so ausdrücken. Mhm. Wie siehst denn du das?
Also ich finde beides irgendwie. Ich blicke da auch nicht richtig durch. Ich hatte auch mal eine Anfrage, ob wir 1-2 Bilder irgendwie digitalisieren, um die dann irgendwie auf den Markt zu schmeißen. Ich habe da auch mal ein Bild hingeschickt und die wollten sich einfach damit beschäftigen. Ich weiß bis heute nicht, was daraus geworden ist so richtig. Muss ich vielleicht nochmal hinterher telefonieren sogar an dieser Stelle.
Okay, wir können schon mal festhalten, für dich ist es gar kein Thema aktuell.
Also für mich ist es so, also für mich ist aktuell jetzt kein Thema so. Hm? Ich lese dann ab und zu mal was, irgendwie wenn gerade was vorbei huscht. Aber ich glaube, andererseits ist es auch fördernd, irgendwie die Kunst oder dieses ganze Thema einfach so ein bisschen im Spiel zu bringen und einfach
auch neue Einflüsse mit aufzunehmen, alles inspirieren
genau, zu lassen. Also es fördert ja irgendwie auch und viele Künstler nutzen das ja auch für sich, die sich halt damit beschäftigen und die da ihr Weg finden und wenn der Markt das irgendwie zulässt, dann ist es doch voll okay auch irgendwie, ne? Und ob das jetzt nur so ein Trend ist oder ob das jetzt irgendwie Festigkeit bekommt im Laufe der nächsten Jahre, das kann man jetzt irgendwie, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig sagen. Aber ja, es ist halt eine neue Chance, sich da irgendwie auf den Markt zu schmeißen vielleicht auch, ne? Also mich betrifft es jetzt nicht, wobei ich es hier mit meiner Art, weil das ja auch sehr grafisch ist und man das auch leicht, oder nicht leicht, aber es irgendwie zu vektorisieren geht, dass man da halt auch schnell digitale Sachen draus machen könnte.
Sehr schnell, genau. Und genau. Dass du einfach eine Zeiteffizienz hast, aber die dann wirklich nicht mehr viel mit dir zu tun hat, mit dem, was aus dir herauskommt. Aber ich denke auch, wenn Künstler und Künstlerinnen sensibel damit umgehen, mit dem Thema AI oder KI, ja, und vielleicht auch für sich dirigierend nutzen, dann kann es eigentlich nur ein Plus für die eigene Kreativität sein. Aber der sensible Punkt darf da eine Rolle spielen.
Genau.
Also wenn es dann so weit geht, dass Grafiker und Grafikerinnen aussortiert werden.
Also das ist die Gefahr halt auch.
Genau.
Also das sehe ich halt auch so, dass da halt irgendwann die Jobs dran flöten gehen könnten ne, und da irgendwie Schicksale dran gekoppelt sind. Also das ist dann irgendwie auch so ein bisschen gruselig, aber ja. Man muss halt auch gucken, wo die Reise hingeht. Aktuell ist es ja irgendwie, ich weiß nicht, ob man noch sagen kann, dass es noch ein Trend ist oder ob es schon etabliert ist vielleicht. Aber ich glaube, so Hardware wird halt nie aussterben. Und wenn das jetzt dieses Digitale gerade ein Trend ist, dann kann es ja auch, oder es ist ja nicht ausgeschlossen, dass in ein paar Jahren halt auch dieser Trend wieder kippt und alle sagen, ey, ich brauche hier was Gemaltes an meiner Wand oder so. Oder?
Ja, weißt du, so wie es mir geht fotografisch, dass ich mittlerweile viel mehr wieder dazu tendiere, analog zu fotografieren, mir das Papier aussuche und sag so, komm, das ist so.
Aber dieses Handwerk halt, so das ist ja auch das, was denn der Ursprung, was den Ursprung ausmacht. Ja. Also das wird, glaube ich, das wird immer existieren und das wird auch immer irgendwie im Vordergrund stehen, glaube ich.
Wir haben gerade über ein Thema gesprochen, wo wir beide noch nicht so richtig fit und fest drin sind,
ja, genau.
Weil wir uns vielleicht, also ich kann für mich sprechen, auch noch nicht so öffne dafür. Hat auch den Hintergrund, vielleicht geht es dir ähnlich, dass ich mit meinem Handwerk in der Musik und spielt ja auch eine große Rolle, der Einfluss von KI total und der Fotografie immer noch das für mich das tatsächliche Handwerk in den Vordergrund stellen möchte,
ja, ja.
Und das auch lebe. Da habe ich also sozusagen noch keine gefestigte Meinung. Ich lasse das mal auf mich zukommen und du hast es ja auch so gesagt. Wann hat sich deine Meinung zu einem Thema das letzte Mal so komplett geändert? Kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du erstmal so der Meinung warst, so wow, ja, das ist halt so, aber andererseits plötzlich stehst du da, du wachst sonntags auf, so wie heute, und sagst, weißt du, nee.
War doch nicht so.
Nee, da muss ich mich echt revidieren, sorry.
Boah, das kann ich so aus dem Stegreif gar nicht beantworten, so richtig. Gibt es da was? Bestimmt. Ich kann es dir nicht sagen gerade. Da muss ich passen, leider.
Kein Ding, wir können ja immer schieben. Ich habe ja noch einen Riesenkomplex, aber weißt du, ich schaue auf die Uhr und du hast einen Termin. Wir müssen wirklich, ja. Tatsächlich, darf ich dich daran erinnern, dass,
ja,
du,
sehr nett.
Dass du langsam die Tore schließen darfst. Insofern kommen wir in die Endrunde, in die Zielgeraden von Katerfrühstück und dieser Folge. Wir haben beide, das hast du am Rande mitbekommen, die dritte Staffel eröffnet. Dafür danke ich dir, dass du es heute bist. Denn etwas Schöneres für mich, als über Kreativsein zu sprechen und über Kunst im weitesten Sinne, ob es Kunst ist oder kann weg, das entscheiden andere. Das haben wir vielleicht aus dem Gespräch auch so ein bisschen mitbekommen,
ja.
Dass es gern auch mal darum gehen darf, es nicht als Kunst zu benennen, sondern das, was du tust, vielleicht auch ich, aber wir bleiben mal bei dir, ist in erster Linie kreatives Handwerk und wie du es gesagt hast, du kombinierst es auch mit dem wirtschaftlichen Faktor, indem dass du dir immer guckst, davon irgendwie und nicht nur irgendwie, sondern auch gut zu leben.
Genau.
Was liegt als nächstes an?
Als nächstes stecke ich in der Organisation der ersten Neubrandenburger Kunstmesse. Da stecke ich so ein bisschen mit drin. Das ist jetzt nächstes Wochenende, direkt nächsten Sonntag am 2. Advent, hier im Haus der Kultur. Und ansonsten bin ich jetzt da gerade mit beschäftigt, Projekte für nächstes Jahr zu planen, um da Konzepte einzureichen, um da Mittel zu besorgen. Und aktuell habe ich zu Hause noch einen Auftrag auf den Tisch zu legen, 2x1 Meter. Ein Bild für ein
Du kannst gut in Projekten arbeiten, ne? Du hast also so 3-4 Themen, die du aufziehen kannst und damit kannst du dich auch am Tag beschäftigen.
Genau, also ich mache gerade so für Kinder, für Schulklassen ganz viele Projekte, wo dann die Klassen zu mir kommen und wir einfach, also nicht irgendwie nach Schule malen irgendwie, wer am besten malen kann, sondern einfach eine Leinwand hinstellen und dann experimentell Wasserbomben mit Farbe basteln, Wasserpistole mit Farbe und dann schmattern wir da halt alle rum und am Ende ist, also da ist dann auch so eine Gruppendynamik und dann merkt man halt richtig, wie die denn auch zusammen überlegen, was man als nächstes macht, was man machen kann. Und am Ende nehmen die dann jeder noch im Bild mit nach Hause oder in die Schule. Und das ist halt so das gerade, wo ich denke, ey, hier kannst du als kreativ schaffen, hier kannst du richtig was vermitteln, ne? Also hier, und da kriegst du auch was für zurück, so wenn die Kinder sagen, ey, das war das Geilste, was wir gemacht haben, können wir es nächstes Jahr nochmal machen oder so. Also das bringt mir dann halt richtig was. Also Kunst hat richtig Kräfte, die man freisetzen kann, ne? Und da kann man so viele Sachen vermitteln. Und gerade bei Kindern, die saugen das alles so auf und die interpretieren das alles noch ganz anders. Und das ist schön, sowas zu sehen einfach.
Gibt es jemanden in deiner Caption, von dem du weißt, dass er das, was du machst, auch leben möchte? Dass er sagt oder sie sagt, weißt du, du inspirierst mich so, ich habe da auch Bock drauf, wie dein Opa dich?
Also ja, ich glaube schon, also aus Gesprächen halt, ach so toll, wie du das alles immer machst und wie kriegst du das alles so hin und so. Also gerade so mit Projekten, ne, wenn, also ich muss das ja auch immer aus wirtschaftlichen Sicht irgendwie sehen, da irgendwie die Mittel zu besorgen, ist alles sehr bürokratisch und das ist so halt überhaupt gar nicht so meins, weil das halt überhaupt gar nicht kreativ ist. Da ist es dann halt wichtig, Partner zu haben. Das heißt ja sowieso meist immer, ach, das wird alles nichts und wie stellst du dir das vor? Und dann, wenn es dann halt irgendwie doch irgendwie klappt,
das
wenn man
ja
sich reingehangen hat und dann doch irgendwie dasteht und sagt, guck mal, jetzt kommen hier doch 2 Klassen und ich muss es nicht ehrenamtlich machen, ich krieg da sogar Kohle für, weil die Töpfe sind ja bereit, aber es ist halt immer schwierig, wie man da rankommt. Und wenn's dann, wenn man doch irgendwie einen Weg findet über irgendein Netzwerk, wo man irgendjemand hat, der sagt, ey Paul, ich helfe dir, das kriegen wir hin, das ist so, ich finde das so geil, was du machst, das ist so wertvoll und ich helfe dir dabei. Und 2 Wochen später, ey Paul, wir haben die Mittel, ruf die Schule an, mach einen Termin, es geht los.
Und lass uns nochmal an 2 Leute erinnern, die in deiner Familie sehr wichtig waren, wie dein Opa, da haben wir auch viel drüber gesprochen,
ja.
Haben viel über ihn erfahren und im Kontext, was dich betrifft, wie er dich inspiriert hat, aber andererseits auch genau diesen im Grunde könnte es ein Glaubenssatz sein, den dein Vater abgelassen hat, der dich ja im Grunde jetzt immer noch begleitet in wie du sagst, ja siehst, es klappt doch, es klappt
also,
doch.
Ja, also wirklich, deswegen habe ich es ja vorhin auch so gesagt, deswegen ist es so gekommen, weil ich erinnere mich auch ganz oft immer noch an den Moment, so wenn ich mal wieder so einen, meinen Moment habe, der jetzt irgendwie gut ist. Und wenn das dann so passt, naja, siehst du, eigentlich müsste mein Vater jetzt hier sein, dann könnte ich dir nochmal schön einen reinwürgen.
Die nächste und eigentlich letzte Frage soll keine Supervision werden. Ich habe einfach nur die Idee von dir zu erfahren, wie du dich und wo du dich in 10 Jahren mit deinem Schaffen siehst und dich auch als Paul mit der Familie.
Ich hoffe erstmal, dass alle, die in meinem Umfeld sind, Familie und Freunde, dass erstmal alle gesund bleiben und dass so von der Warte her auch erstmal alles klar geht. Und ansonsten, was meine Kreativität oder meine Unternehmung angeht, dass es gerade so mit dieser Malerei und mit dem Stil, den ich jetzt hier gefunden habe, dass dieser Moment, den ich gerade habe, dass der irgendwie immer so ein bisschen weitergeht. Mhm. Ich weiß, dass das nicht sein muss, aber da ist so ein bisschen die Hoffnung, ne? Und ich will jetzt auch nicht, also da will ich dann auch nicht zu laut träumen. Weil, ja, das dann irgendwie auch ein bisschen gruselig wird, finde ich persönlich, oder gruselig werden kann. Aber ja, also ich hoffe, dass ich in Zukunft, gerade wenn man ein paar Jahre weiter guckt, dass ich regelmäßige Ausstellungen habe, um die Möglichkeit bekomme, meine Kunst einem möglich breiten Publikum zu präsentieren.
Mit viel Gesundheit und dem Blick auf das Wesentliche und dem Biss, den du von deinem Opa bekommen hast und dem Antriebsmotor, das, was dein Papa gesagt hat, bist du in 10 Jahren sicher einiges Steps vorn. Ich wünsche mir für dich, dass es genauso bleibt und dass es einfach noch steiler für dich losgeht, weil da hast du Bock drauf. Die zweite Stickmaschine wird auch kommen, bin ich mir sicher.
Ja.
Lieber Paul, gibt es etwas abschließend, was du unseren Hörern, Hörerinnen mit auf den Weg geben kannst, möchtest? Kann auch komplett kontextfrei sein, aber es schwappt ja immer sowas rüber, wenn man eine Stunde miteinander spricht.
Also ich finde es halt wichtig, auch nochmal zu sagen, wie wichtig es ist zu träumen. Und man soll auf jeden Fall ausgiebig träumen und man kann auch seine Träume ruhig mal laut aussprechen. Und man kann auch da gerne mal Kritik empfangen. Und man kann sich auch gerne mal da so ein bisschen, wie sag ich das mal, so ein bisschen auf ein bisschen erden oder so, erden lassen. Das kann er dann auch aufbauen. Gerade wenn jetzt der Vater sagt, was bist du für ein Träumer, dann kann es ja auch so sein, dass das ein Ansporn ist.
Hast du also schön gesagt.
Träumen ist wichtig.
Mit leichten Worten hat es sicher jeden und jede erreicht. Paul, ich vermute, dein Bus fährt. Nicht mal 10 Minuten.
Jetzt müssen wir leider abbrechen. Aber vielen Dank für die Erfahrung.
Oh, und ich danke dir, dass du es möglich gemacht hast. Toll.
Es hat Spaß gemacht.
Danke.
Fand es sehr schön.
Ich wünsche dir alles Gute, deiner Familie, viel Gesundheit und natürlich im Künstlerischen und in der Kreativität und im Träumen. Ja, immer 4 Sternschnuppen voraus, dass es dir gut geht.
Vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben.
Tschüss.
Ciao, ciao. Danke.
Katerfrühstück, der Gedankenpodcast, nicht nur für wilde Freigeister. Das war der Auftakt der Staffel 3 von Katerfrühstück. Schön, dass ihr dabei wart. Mein heutiger Gast war Paul Radatz. Ich danke Paul sehr für seine offenen Worte und Gedanken zu meinen ja manchmal etwas verschlüsselten Fragen. Da kann ich auch gut mit leben, mal spontan jemanden zu überfordern und einfach mal keine Antwort zu bekommen. Alles cool. Ich bleib dran und üb mich weiter. Das auch mit Deep Talk Karten von dem Mandu. Danke für den Support und ich freue mich genauso über die Zusage von den Machern dem Mandus, im kommenden Jahr mal bei Katerfrühstück vorbeizuschauen. Anregungen und auch Empfehlungen, wer hier bei Katerfrühstück mal zu Gast sein sollte, nehme ich gern entgegen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst doch ein Like, empfiehlt Katerfrühstück weiter oder wenn ihr mein Mikrofon und mich unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gern mit einer Tasse Kaffee bei Ko-fi oder direkt auch bei PayPal. Katerfrühstück ist eine freie Produktion und damit die Qualität und das Überleben gewährleistet sein können, ist eine kleine Spende total schön. Alle Infos dazu und zu meinem heutigen Gast Paul Radatz sowie meinem Supporter findet ihr natürlich in den Shownotes. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, eine schöne Weihnachtszeit, einen super krassen, schönen Rutsch ins neue Jahr. Ihr wisst alle, 2024 wartet auf uns. Wir werden ein schönes gemeinsames Jahr miteinander zelebrieren. Dann bleibt mir nur noch, euch und euren Liebsten eine schöne Zeit zu wünschen. Macht's gut. Ciao.